Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Derweil hat Köln durch Ljubicic das 3:1 gegen Schalke erzielt. Punkte für den Klassenerhalt, um den in dieser Saison, wie viele Experten meinen, ein ganz enger Kampf entbrennen wird. Bei fast allen steht der VfL Bochum, Aufsteiger vor einem Jahr, auf dem Zettel ganz oben. Wie geht man in so eine Saison als Abstiegskandidat Nummer 1? Darüber habe ich mit Ilja Kenzig gesprochen, der Geschäftsführer des VfL Bochum. Und ich habe ihn zunächst einmal gefragt, warum denn ein zweites Jahr in der Bundesliga immer schwerer ist als das erste.
Ja, das weiß man erst im Nachhinein, aber Fakt ist, dass tatsächlich wer auch im dritten Jahr nach dem Aufstieg in der Bundesliga einen Vorteil hat, weil in der Regel die Gegner, die hochkommen, über deutlich weniger Geld verfügen und man sich aber in der Zwischenzeit auch Wachstum angeeignet hat und eben größer geworden ist. Und zuletzt hat das allerdings nur Union Berlin geschafft und deswegen.
Die haben es aber eindrucksvoll geschafft.
Die haben es mit einem höheren Mitteleinsatz als der gemeine Aufsteiger geschafft, gingen dabei auch hohes Risiko ein. Das ist ein legitimes Modell, weil es jetzt nicht nur aufgegangen ist, sondern direkt nach Europa geführt hat. Bemerkenswert und auch größten Respekt davor. Aber jeder Club hat seine eigenen Ausgangslagen und das wäre jetzt kein Modell für uns gewesen. Aber natürlich ist man ein kleines bisschen auch neidisch.
Das heißt, dieses zweite Jahr ist tatsächlich dieses berühmte Etablieren in der Liga. Das ist quasi der Schritt, wo man es dann schafft, länger zu bleiben oder vielleicht runterzugehen.
Wir haben einen wirtschaftlichen Entwicklungsplan, als wir hier angefangen, gestartet. Der hieß damals Vision 35 plus. Wir waren vor 4,5 Jahren bei 30 Millionen Umsatz, wollten dann in der zweiten Liga auf über 35 kommen. Jetzt muss es heißen 100 plus in der Bundesliga, weil wir sind der einzige Bundesligist, der keine 100 Millionen Umsatz macht. Und das ist die kritische Größe. Das ist das, was es braucht, um in der Bundesliga nicht nur Besucher zu sein, sondern sich zu etablieren. Und das haben sich unsere Konkurrenten wie Augsburg, wie Union, wie Mainz, wie Freiburg halt über 10 Jahre, wo wir in der zweiten Liga waren, haben sich das angeeignet. Und wir müssen diese Lücke von ungefähr 30 Millionen in halt ganz wenigen Jahren schließen, wenn wir dauerhaft in der Bundesliga bleiben wollen. Weil daraus ergibt sich ja dann auch eine höhere Lizenzetat und eben auch die sportliche Konkurrenzfähigkeit.
Sie haben jetzt ein paar Mitkonkurrenten aufgezählt. Die beiden Aufsteiger habe ich vermisst in Ihrer Liste. Zählen die nicht dazu, Bremen und Schalke?
Ja, ich glaube, das ist viel Folklore. Wir reden ja nicht von, das sind ja Mannschaften, die wären sie nicht abgestiegen, vor Mainz, Augsburg, Union und Freiburg stehen müssten eigentlich historisch und auch von den Strukturen her. Und natürlich auf dem Feld ist es natürlich nicht so schnell, der Schalter umzulegen von zweiter Liga auf erste Liga. Gerade bei Schalke sieht man das. Die Mannschaft von heute ist natürlich nicht vergleichbar mit der Mannschaft, als man große Ambitionen hatte. Aber für uns ist es ja im Schluss egal. Wir haben letztes Jahr die Punkte verteilt gegen alle geholt. Und das muss ja auch diesmal klappen, weil es braucht im 10-Jahres-Schnitt 35 Punkte. Und das heißt, es reicht nicht nur, gegen den einen oder anderen mal zu gewinnen. Und insofern völlig egal. Und ich denke, wer auch immer nach Bochum kommt ins Ruhrstadion, der wird es schwer haben, egal eben, ob der bei München heißt oder eben Schalke 04 sowieso, aber auch Werder Bremen.
Sie haben jetzt gerade schon mal so ein paar wirtschaftliche Kenngrößen genannt, nur um das mal richtig zu verstehen, um die Dimensionen klar zu kriegen. Ich will mal so eine doppelte Frage stellen. Union Berlin hat es jetzt zweimal hintereinander nach Europa geschafft. Wie weit sind die weg? Und damit kombiniert, Sie haben mit Amel Bella-Kotschap eine zweistellige Ablösesumme erzielt zum ersten Mal. Wie wichtig ist das für einen Verein wie den VfL Bochum, um da auch mal in ähnliche Sphären kommen zu können?
Also zum einen war Berlin, Union Berlin schon in der zweiten Liga allen enteilt, was das Risiko und die Höhe des Lizenzetats angeht. Das muss man sagen. Und trotzdem sind sie nicht auf Anhieb aufgestiegen. Das ist eine große Lücke zu uns. Das ist auch eben ein Risiko, was man geht, was wir nicht gehen können. Wir haben keinen Mäzen, keinen Investor. Wir müssen uns alles selber arbeiten. Und deswegen fahren wir eher eine kontrollierte Offensive. Wir haben den Lizenzetat kontinuierlich erhöht, haben das machen können, weil wir außerhalb des Platzes ein enormes Wachstum eingeleitet haben.
Lassen Sie mich einmal dazwischen fragen, wenn Sie sagen kontrolliertes Wachstum, kalkuliert da so ein Plan auch ein, dass man nochmal vielleicht für 1-2 Jahre wieder runter muss?
Ja, absolut. Das ist ja sowieso keine Garantie auf Bundesliga. Die Ambitionen müssen nur gewahrt bleiben, dass man kontinuierlich weiter wächst, auch im Fall eines Abstiegs, um dann eine Chance zu haben, auch wieder in der Spitzengruppe der zweiten Liga mitzuspielen, wo wir eigentlich wirtschaftlich eben auch gar noch nicht mal hingehören. und wo wir auch nur mit einem Mittelfeldetat aufgestiegen sind damals. Also wir müssen wachsen in der zweiten Liga, in der ersten Liga, und da kommt genau Ihre zweite Frage. Bei den anderen Clubs, die jetzt 100 Millionen Umsatz erzielen in der Bundesliga und mehr, da ist Kaderwertsteigerung, Transfererlöse machen da eine Rolle aus. Unterm Strich erarbeiten sich diese Clubs so zwischen ja, 7, 8, 9 Millionen pro Jahr im Schnitt. Und das ist etwas, was wir auf Strecke ja auch werden erfüllen müssen, um die Lücke zu schließen. Sonst müssten wir in anderen Bereichen noch mehr Zuwachs haben, aber Transfers werden da eine Rolle spielen. Und das passiert bei uns, indem das Kader ja wertvoller wird. Das heißt, die Ablösen werden dann auch größer. Hat man jetzt auch bei Bela Kotschap, aber auch bei anderen Spielern gesehen. Und interessanterweise gibt es sogar noch eine Korrelation zwischen der Werthaltigkeit des Kaders und den gesammelten Punkten. Die liegt bei sage und schreibe 67%. Das heißt, wächst der Wert des Kaders kontinuierlich, sollte man eigentlich auch mehr Punkte holen oder man zumindest zu zwei Dritteln diese Wahrscheinlichkeit. Und so tut man Gutes in Sachen Wachstum außerhalb des Platzes, aber eben auch auf dem Platz.
Da ist dann nur das Problem, dass die anderen Vereine, die mehr Geld haben, ebenfalls ihren Kaderwert steigern. Siehe Bayern München oder so. Diese Schere geht ja einfach immer weiter auseinander, oder?
Ja, also national müssen wir sagen, wir haben unseren Lizenzetat letztes Jahr mit 24 Millionen gespielt, in der Bundesliga drin geblieben, punktgleich mit Eintracht Frankfurt. Das ist ein Etat, der war geringer als manch Zweitliga-Club hatte. Also Hannover hatte, glaube ich, auch so viel und HSV hatte mehr als Beispiel, andere auch. Haben das erhöht auf 30 Millionen in der Saison. Das sind aber über 10 Millionen weniger als die Mannschaft, die vor uns steht. Also gewaltige Lücken. Und deshalb gilt für uns national, es ist eben am Schluss mit Geld allein nicht zu machen. Du musst konkurrenzfähig sein, dass du überhaupt Spiele irgendwo bekommst. Das ist klar. Das heißt, du brauchst ein Minimum an Lizenzetat. Aber ansonsten sagen wir, ist für uns, gilt die Erfolgsformel, die wir immer wiederholen, dass sozusagen aus klaren Strukturen entsteht Vertrauen und aus Vertrauen Ruhe. Und Ruhe ist die Grundvoraussetzung für Kontinuität. Und das ist der Erfolgsfaktor Nummer eins im modernen Fußball. Können Sie an allen Tabellen ablesen im In- und Ausland. Sie sehen sofort, wo Kontinuität herrscht und wo nicht. Und das ist immer leicht gesagt, aber wir haben es tatsächlich hinbekommen mit einem gewaltigen Aufwand, versuchen die jedes Jahr zu konservieren. Aber das kompensiert natürlich die finanzielle Lücke. Aber international gesehen gebe ich Ihnen recht, international spielenden Clubs verdienen immer mehr. Nicht nur in der Champions League, sondern auch wer in der Conference League spielt, das spült dann locker mal 10 bis 15 Millionen ein, dieser dritte Wettbewerb. Wie soll man das aufholen? Also die Schere geht immer weiter auf, weil es halt international immer mehr Geld zu verdienen gibt und die ganze Diskussion eben über nationale Fernsehgeldverteilung, ja, die wird wieder kommen, aber damit ist der Schaden nur, sagen wir, geringer zu halten, aber nicht zu beheben.
Heißt das mal extrem gesprochen, wenn wir ganz lange in die Zukunft gucken, ist es fast die einzige erreichbare Trophäe, überhaupt teilzunehmen an der Bundesliga?
Für manchen Club absolut und ich glaube, oder für den Großteil der Clubs absolut, weil ich glaube, das sieht man ja auch schon ein bisschen in England. Dabei sein in der Premier League heißt, ja, die Menschen sind glücklich, du hast Reichweite, du verdienst Geld, du vergrößerst die Schere zu denen, die auch dahin wollen mit jedem Jahr. Und insofern muss man ja realistisch sein. Also die großen Clubs, jetzt nicht nur in Deutschland, aber auch im Ausland, die wachsen schneller als die, die nachkommen. Und es gibt natürlich jetzt auch Bestrebungen sozusagen des Mittelstands in Deutschland. Wir brauchen mehr Einnahmen, damit auch die ja, zweite Garde konkurrenzfähiger wird. Aber am Schluss, wenn Bayern 200 Millionen ausgibt, dann gibt der Scheich 400 aus. Und das Einzige, was die Bayern erreichen können, ist höchstens den Rückstand nicht größer werden zu lassen. Aber das ist ja die Realität. Und deswegen glaube ich persönlich, dass eines Tages eben auch eine Art Super League kommen wird, unter dem Dach der UEFA und einem anderen Dach, wer weiß. Aber die ganz großen Vereine, die jetzt immer in den Halb- und Viertelfinals der Champions League stehen, die sind ja allem entwachsen. Und deren Fußball hat eigentlich nichts mehr mit dem Fußball zu tun, den wir eigentlich betreiben.
Zum Schluss ergänzt sich, will ich noch fragen, es gibt ja auch immer Einflüsse von außen. Gerade in den letzten Jahren haben wir es mit Corona gemerkt. Jetzt steht uns eine Energiekrise ins Haus. Da haben Sie schon gesagt, Sie glauben, dass das sehr schmerzhaft werden könnte. Was heißt denn schmerzhaft?
Ja, es sind nicht die Kosten, die schmerzhaft sind, weil da hat der Fußball ja wirklich genug Spielraum. Wir erzielen gigantische Einnahmen. Wir können auch bei den Ausgaben, bei den Spielen auch mal ein bisschen sparen. Also die Energiekosten an sich sind nicht das Problem. Das Problem ist die soziale und politische Dimension, die der Fußball erstmal verkraften muss. Und natürlich halten wir dagegen. Wir haben Erfahrungen gesammelt aus der Corona-Zeit, aber es ist ja auch die nächste Generation, die Nachhaltigkeit vom Fußball erwartet und die sehr sensibel ist für solche Themen und wo man unabhängig von den Kosten ja das Geschäftsmodell eines Tages verändern muss oder wird müssen. Weil vieles im Fußball halt, sagen wir mal, für die Generation Z einfach nicht nachvollziehbar ist. Und das sind die Fans von morgen. Da können wir vielleicht gar nicht so mitreden, aber das ist.
Aber was ist denn nicht nachvollziehbar für Sie?
Ja, erklären Sie, sagen wir mal, der Generation von morgen, wieso in der allerersten Qualifikationsrunde für die Conference League eine Mannschaft aus Island nach Kasachstan fliegen muss und umgekehrt, um 90 Minuten Fußball zu spielen. Das macht keinen Sinn mehr, wenn man von Ressourcen redet, bis hin zu Spielplänen, also da Flutlichtspiele. Es geht ja da nicht um die Kosten, ne? Es ist Symbolpolitik, aber in Frankreich wird man wahrscheinlich sehr schnell dahin kommen. Und das heißt, man kann sich dagegen wehren, aber man kann sich dem nicht verschließen, weil es ist ja nicht auch nur die Politik, sondern es ist die Gesellschaft, die anders denkt. Und bis hin zu extremen Dingen, und ich rede ja da nicht gegen den Fußball, bin ja auch kein Nestbeschmutzer, aber ist es denn in einer heutigen Welt, wo die Ressourcen immer knapper werden, akzeptabel, dass die Clubs ihren Fans jedes Jahr ein neues Trikot verkaufen? Muss das sein oder ist das wirklich Ressourcenverschwendung? Diese Denke haben wir vielleicht nicht, aber die Generation von morgen kommt damit und das meine ich, dass das für den Fußball schmerzhaft wird, weil nämlich die Fans, die haben jetzt vielleicht 30, 40, 50 Jahre gleich getickt. Die Fans, die jetzt kommen, die ticken aber ganz anders.
Das heißt, da kommen noch ganz viele Fragen auf Sie zu, mit denen Sie sich wahrscheinlich noch gar nicht so richtig im Alltagsgeschäft auseinandersetzen müssen bisher.
Ja, ich glaube insgesamt die Welt noch nicht und der Fußball wird sich da nicht ausnehmen können. Und das ist ja aber auch eine Chance, finde ich immer, und eine schöne Herausforderung. Und wir müssen auch mit der Zeit gehen. Und nochmal, das geht gar nicht um Digitalisierung und TikTok und so weiter, sondern wirklich um den Zeitgeist. Und sind es ja nicht nur Nachhaltigkeit, es ist auch Vielfalt, Frauen im Fußball und so weiter. Davon haben wir vor 2 Jahren überhaupt noch nicht gesprochen. Und das kommt alles auf uns zu und zwar sehr, sehr schnell. Und das ist eine große Herausforderung, sich als Club dafür aufzustellen, um an dieser Diskussion überhaupt teilzunehmen. Aber wir versuchen es und wollen da auch ja, vorne dabei sein.
Letzte Frage. Glauben Sie, wir kriegen dieses Jahr schon so eine Art, ich sag mal, Neiddebatte, wenn vielleicht bei dem einen oder anderen das Gas zu Hause knapp wird und gleichzeitig eine WM gespielt wird in klimatisierten Stadien?
Gut, ob jetzt die WM in dem Sinne direkt zur Neiddebatte, ich glaube natürlich schon, dass der Fußball auch da wieder im Mittelpunkt stehen wird. Dass der Fußball ist natürlich dient auch zur Ablenkung vielleicht für Versäumnisse, dass es zu Zuständen kommt. Aber seien wir doch froh darüber, weil das zeigt ja die Kraft des Fußballs, wenn auf seinem Rücken so viele Debatten geführt werden. Und solange das so ist, muss sich der Fußball keine Sorgen machen über seinen Stellenwert in der Zukunft.